Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Deutschland steuert zu auf den 9. November und 30 Jahre friedliche Revolution im Osten. Es wird jetzt schon viel gefragt und gesendet zu diesem Thema. Die Dokumentationen im Fernsehen häufen sich. Jeder fragt sich selbst und andere nochmal, wie war das damals? Wo warst du damals? Und seit den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen und erneuten Zuwächsen für die AfD wird auch wieder vermehrt Puls gemessen und Ursachenforschung betrieben zum Thema, wie geht's eigentlich dem Osten? Wir machen da gar keine Ausnahme. In den Kulturfragen geht es rund um den 3. Oktober um Sichtweisen von Ostdeutschen, um deren Analysen und um Erklärungsversuche zu brennenden Fragen. Warum lehnen immer mehr Menschen im Osten die Demokratie ab? Warum wenden sich immer mehr Menschen rechtsnationalen Parteien zu? Warum fühlen sich so viele Menschen abgehängt oder zumindest nicht verstanden oder nicht gehört? Annette Simon war zu DDR-Zeiten Psychotherapeutin in Ost-Berlin. Sie war auf der Seite der DDR-Opposition und dann im Neuen Forum aktiv. Heute hat sie eine Praxis als Psychoanalytikerin und für sich und ihre Zunft hat sie sich viele Gedanken gemacht seit der Wende. Sie ist auch Autorin von Büchern, die heißen »Fremd im eigenen Land« oder »Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin, Versuch über ostdeutsche Identitäten«. Das Zitat ist von Thomas Brasch aus seinem Gedicht aus dem Jahr 1977. Annette Simon habe ich zuerst gefragt, wie sie heute, 30 Jahre nach 1989, die Stimmung im Osten Deutschlands wahrnimmt.
Na, ich glaube, die ist so gespalten, wie wir auch schon zu DDR-Zeiten waren. Also es gibt Menschen, die sehr angekommen sind, die jetzt in dieser Demokratie arbeiten, sich einbringen und teilweise auch gute Positionen haben. Und es gibt welche, die sich eben nicht angekommen fühlen und in einer Art Protest sind zu diesem neuen Land.
Wie sieht dieser Protest aus?
Naja, ich glaube, der drückt sich aus in den Stimmen für die AfD. Das sind Proteststimmen. Wir wollen etwas anderes. Wir werden nicht gehört. Wir möchten in diesem Land andere Dinge haben. Und dieser Protest ist so ein bisschen, da er ja in einer demokratischen Partei sich äußert, ist er auch nicht so unbedingt so furchtbar mutig, wie die sich fühlen, sondern er ist einfach ein Ausdruck dessen, wie man sich in der Demokratie ausdrücken kann.
Wenn wir in Ihre Bücher schauen, Frau Simon, dann finden wir da erschreckende Zahlen auch schon aus dem Jahr 1998, aus dem Sozialreport von damals in Bezug auf sozusagen die Nichtübereinstimmung mit den Zielen einer Demokratie. Wo stehen wir im Vergleich dazu denn heute?
Naja, das war ja im Sozialreport auch die Frage, wie viele fühlen sich als Bürger dieses vereinten Landes? Und da sind die Zahlen eigentlich heute fast genauso, dass nämlich fast die Hälfte der Ostdeutschen sich nicht angekommen fühlen in der Bundesrepublik. Und das sind natürlich hohe Zahlen und erschreckende Zahlen. Die müsste man natürlich tiefer hinterfragen. Was steht eigentlich dahinter? Was bedeutet es, wenn man sich nicht als Bürger dieses Landes fühlt?
Und dazu sind wir, glaube ich, hier, Frau Simon, und ich würde Sie das auch gleich fragen wollen. Wie erklären Sie sich denn diese Skepsis in Bezug auf die Demokratie oder das Ablehnen einer Politikelite, auch die Neigung, einfache Erklärungen zu akzeptieren? All das, was wir als Kennzeichen für Rechtspopulismus jetzt in den letzten Jahren so definiert haben, was hat das möglicherweise für Ursachen?
Also ich denke, das hat einmal die Ursache, dass in der DDR demokratisches Verhalten wirklich nicht gelernt wurde und eine gewisse Art von Subalternität sich da auch breit gemacht hat und gleichzeitig so etwas wie die Gesetze des Staates mit klammheimlicher Freude hintenrum zu hintergehen, weil man sonst, wenn man sich in offenen Widerstand befand, ja, das sehr gefährlich war und Gefängnisstrafen und so weiter drohten, so dass man diese offene Auseinandersetzung, die offene Austragung von Konflikten wenig lernen konnte. Das war sozusagen ein bisschen das, was aus dem Erbe der DDR kommt. Aber es gibt auch die Schwierigkeiten aus dem Transformationsprozess, aus dem, was nach 89 geschehen ist. Und da sahen sich viele jetzt wieder mit Strukturen konfrontiert, die ihnen fremd waren, in die sie sich einpassen mussten und die sie auch erstmal nicht verändern konnten, denen sie sich relativ ohnmächtig gegenüber fühlten und wo sie das Gefühl hatten, jetzt kann ich wieder nicht mich einbringen und auch das Gefühl hatten, es gibt jetzt sozusagen neue Autoritäten, denen ich mich wieder zu unterwerfen habe und eigentlich auch da nicht in die Konfrontation gegangen sind. Und jetzt habe ich das Gefühl, so 30 Jahre danach, jetzt wird diese Konfrontation gesucht.
Wir haben vor ein paar Jahren schon gesprochen über die Ängste der Abgehängten. Heute sprechen wir von Abwertungserfahrungen, die damals im Osten ganz viele gemacht haben, von Überforderungen angesichts einer Globalisierung, die ja übrigens alle betrifft und nicht nur die Menschen im Osten, sondern eben auch die im Westen. Dazu fühlen sich viele noch ungerecht behandelt oder auch nicht gehört. Bekommen Sie denn diese Geschichten auch persönlich erzählt, Frau Simon?
Das ist eben auch sehr unterschiedlich und man muss auch immer wieder ganz klar sagen, dass die Ostdeutschen keine homogene Gruppe sind. Sie waren schon in der DDR nicht homogen, da gab es also Offiziere und Wehrdienstverweigerer und es gab Stasi-Spitzel und Insassen von Stasi-Gefängnissen und es gab Parteisekretäre und Dissidenten. Also auch damals waren wir in keiner Weise homogen, konnten aber die Konflikte nicht offen austragen. Und auch jetzt sind die Ostdeutschen in keiner Weise homogen. Es gibt völlig verschiedene Lebensläufe, völlig verschiedenes Auseinandersetzen mit den neuen Strukturen. Und es sind auch nur 25%, die jetzt die AfD gewählt haben und die anderen 75% nicht. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Und es gibt also viele, die in diesen neuen Strukturen sich jetzt durchaus gut bewegen. Aber die, die sich nicht gut bewegen, da ist scheinbar so diese Entwertungserfahrung doch noch sehr stark. Dieses Gefühl, das, was wir gelernt haben, wurde in den neuen Strukturen nicht gebraucht. Und es gab ja einfach diesen massenweisen Verlust von Arbeitsplatz und Nichtanerkennung von manchen Abschlüssen. Und es gab diesen Elitenaustausch. Und von daher sehen manche sich in ihrer Art zu wenig gesehen.
Ich würde da gerne noch mal kurz bleiben und auch nachfragen. Nicht gesehen, nicht gehört, ungerecht behandelt. Worin besteht denn aber diese, Sie haben ja auch von einem Gefühl gesprochen, worin besteht denn diese Ungerechtigkeit, wenn wir es doch im Prinzip schon zu tun hatten mit A, einem bankrotten Staat, mit B, wirtschaftlich nicht konkurrenzfähigen Einheiten und mit C, Beamten, die zum großen Teil, heute würde man sagen, kontaminiert waren. Was blieb alles übrig, als das neu zu machen, wäre die eine Frage. Aber ohne, dass wir jetzt politisieren wollen, wie viel von dem, was Sie sagen, ist Gefühl und wie viel ist sozusagen eingeschrieben in diese Realitäten?
Also ich glaube, da ist relativ viel Gefühl. Und zwar teilweise auch altes DDR-Gefühl. Also es gab auch in der DDR das Gefühl, den Machthabenden ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Und diese Ohnmacht kann man eigentlich jetzt nicht übertragen. Wenn man sich versucht, demokratisch einzubringen, ist man eigentlich nicht genauso ohnmächtig. Aber viele fühlen es trotzdem noch so und haben da eine Wut in sich, die teilweise auch noch alte Wut ist. Also da wird so um sich geschlagen, mit diesem Gefühl, wieder wird etwas von oben mir übergeholfen und ich kann nicht mitbestimmen, was in dieser Weise ja überhaupt nicht stimmt. Also man kann ja zum Beispiel durch seine Stimme in diesem Staat mitbestimmen.
Sie haben vorher gesprochen, Annette Simon, von SED, Stasi und oder auch Dissidenz. Also es gibt diese verschiedenen Teile der DDR, die auch nie miteinander ins Gespräch gekommen sind. Also geht es gerade für uns beide darum, diese Dichotomie Ost-West aufzubrechen und zu sagen, der Osten müsste miteinander ins Gespräch kommen erstmal und das aufarbeiten, wenn Sie sagen, alte Gefühle?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist einer meiner Thesen, dass viele Konflikte aus der DDR-Zeit überhaupt nicht bearbeitet wurden, weil es so schnell ging. Also es gab 89 die friedliche Revolution, dann ging es sehr schnell mit der Wahl 1990, wo ja dann gewählt wurde sozusagen der Beitritt zur Bundesrepublik. Und das haben auch viele der jetzigen Protestierer vergessen, dass sie damals das gewählt haben, dass sie zur Bundesrepublik gehören wollen und möglichst schnell die D-Mark haben möchten. und dann aber sich nicht überlegt hatten, was dann damit einhergeht. Und von daher gab es in dieser Zeit überhaupt nicht ein Bearbeiten der DDR-Vergangenheit untereinander. Also die DDR-Vergangenheit wurde mehr sozusagen als Weststruktur installiert, eben durch die Gaukbehörde, durch die ganzen Dinge, die dann von außen auch herangetragen wurden. Und es wurde innerhalb der Strukturen in der DDR wenig über die Verschiedenheit und die großen Konflikte untereinander gesprochen. Und das kommt jetzt an manchen Stellen wieder hoch. Also jetzt wird manchmal Ost-Ost, wird manchmal der Ton viel schärfer und auch wird jetzt manchmal auch ausgetragen, als es nach 89 war.
Ich nehme das auch so wahr, dass wir ja schon viel darüber gehört haben, wie Errungenschaften der DDR auch verloren gingen mit der Wende, wie vielleicht auch die Erzählung von der Stasi-Diktatur überhand nahm, obwohl der Einzelne die DDR ja durchaus auch anders erlebte als fürsorglichen, mütterlichen Staat, der sich um alles kümmerte. Sie haben einen interessanten Begriff gewählt, nämlich die Erziehungsdiktatur sei die DDR gewesen. Was meinen Sie damit?
Naja, man wurde ja immer sozusagen dazu angehalten, ein neuer Mensch zu werden. Ein neuer Mensch, der in den Sozialismus passt, also die allseitig entwickelte sozialistische Persönlichkeit, die alle positiven Eigenschaften ausprägt. Und das wurde ja in allen Strukturen auch immer vermittelt. Und es war ja in erster Linie eine Diktatur der Partei und nicht der Staatssicherheit. Also da wurde auch etwas verschoben. Die Schuld wurde ganz, also die Staatssicherheit wurde zum Sündenbock gemacht. Und dass es eigentlich die Parteistrukturen waren, die überall versuchten, den neuen Menschen zu kreieren, auch mit diesen Mechanismen von Kritik und Selbstkritik und so weiter. Das wurde auch so, verblasste dann so. Und gerade diese Auseinandersetzung, die hätten wir eigentlich gebraucht. Also wir hätten eigentlich nach 89 noch mal eine Auseinandersetzung wirklich, was ist eigentlich in der DDR genau gewesen, welche Dinge würden wir gern übernehmen, würden wir weiterführen, weiterentwickeln und was ist wirklich abzulehnen. Dazu kam es überhaupt nicht, weil ja die neuen Strukturen da waren, an die man sich jetzt nur irgendwie einpassen musste. Und da war es ganz egal, ob man Offizier oder Dissident gewesen ist. Man bekam alle genauso weniger Geld und man wurde alle als Ostdeutsche abqualifiziert, ohne diese Differenzierung zu machen.
Ein Thema dabei ist interessant für unser Thema, nämlich der Begriff der Loyalität, die vom Staat, von der DDR immer wieder eingefordert wurde. Sie sagen, man musste sich immer positionieren, man musste nach außen immer so, als ob man sozusagen dazugehörte. Es war nichts anderes möglich als innere Dissidenz. Protest war zu gefährlich. Wenn wir zum Anfang zurückkehren, Sie haben das schon mal angedeutet, dann bedeutet dieser Protest heute, also die Menge der Protestwähler, die uns Sorgen bereitet, dass man diese Loyalität jetzt auch offiziell ablehnt, einzugehen?
Ja, und das kommt mir auch so manchmal vor wie so ein nachgeholter Ungehorsam. Also den Ungehorsam, den man sich damals nicht getraut hat oder den offenen Widerstand, den man sich damals nicht getraut hat, den kann man sich jetzt trauen. Und man meint jetzt natürlich manche Strukturen, die jetzt da sind, aber man meint auch noch das Alte. Also in dieser Wut, die da ist, ist meiner Meinung nach eben immer auch noch alte Wut.
Kein Runter, kein Fern ist eine berühmte Erzählung von Ulrich Plenzdorf, die Sie umgedeutet haben und gemünzt haben auf den Zustand der DDR. Wie ging das?
Ja, ich fand das eine großartige Erzählung von Ulrich Plenzdorf, wo er ja schildert, wie ein geistig behinderter Jugendlicher an der Mauer steht vor dem Axel-Springer-Haus. Es gab die Legende, dort werden die Stones oben auf dem Axel-Springer-Haus auftreten. Und da strömten die DDR-Jugendlichen auf der Ostseite zusammen, um das eventuell zu erleben. Es war aber nur ein Gerücht. Und es wurde dann dazu benutzt, von der Polizei die Jugendlichen zusammenzuknüppeln und teilweise zu verhaften. Und der Vater dieses geistig behinderten Jugendlichen ist ein Stasi-Mensch und der trifft dann das Verbot, kein Runter, kein Fern. Also Stummarrest, du darfst nicht runtergehen und du darfst nicht fernsehen, kein Fern. Und das war für mich auch so eine Art Slogan, worauf man die DDR auch reduzieren konnte. Man durfte nicht in die unteren Schichten, in die unbewussten Schichten dieser Gesellschaft. Und man durfte auch nicht in die Ferne, man durfte nicht ausreisen, man hatte das Reiseverbot.
Welche Rolle, Annette Simon, spielen die langen Schatten der NS-Zeit, die durch die 68er Studentenbewegung im Westen abgeschüttelt werden konnten in gewisser Hinsicht? Das war ja auch ein unglaublicher Demokratisierungsschub, der aber auch mit Protest und eben auch Gewalt verbunden war. Ich erinnere an die RAF.
Ja, und damit hat sich ja auch die Bundesrepublik sehr auseinandersetzen müssen, auch mit diesem Gewaltzeit, also die bleierne Zeit in der Bundesrepublik. Und das war, glaube ich, auch eine Leistung dieser Gesellschaft, dass sie dann diese Gewalt eigentlich gebunden hat in neue demokratische Möglichkeiten. Und auf der Ostseite war es ja so, dass diese gleiche Generation, ich bezeichne mich immer als Ost-68erin, die gleiche Generation gab es ja im Osten auch. Und sie hat sich auch mit diesen Generationskonflikten und auch mit dem Nationalsozialismus natürlich auseinandergesetzt, aber die DDR pachtete immer den Antifaschismus für sich. Sie sagte, wir sind ein antifaschistischer Staat von Beginn an. Bei uns ist durch die Änderung der Produktionsverhältnisse keinerlei Faschismus mehr möglich. Und dass aber dazu auch innere und psychische Strukturen gehören, das wurde völlig verleugnet. Und damit wurde sich in der DDR viel zu wenig auseinandergesetzt. Und es wurde so getan, und es gab ja auch sehr viele Gedenktage, es gab die Gedenkstätten in den Konzentrationslagern, es gab immer wieder die Beschwörung des Mythos des Antifaschismus. Und wenn man sozusagen gegen die DDR war, war man gleichzeitig fast ein Faschist. Und das war natürlich etwas, was in sich schief war. Und das haben viele mehr oder weniger auch gespürt.
Was ich verstehe und auch nachvollziehen kann, ist Ihre These, dass sich da ältere Muster sozusagen fortsetzen aus der DDR-Vergangenheit, auch aus der Zeit des womöglicherweise nicht aufgearbeiteten Faschismus, sondern eben verordneten Antifaschismus. Meine Frage, wie ist damit aber die Bewegung so weit nach rechts zu erklären, auch die damit verbundene offene oder versteckte Gewalt, heute eben zunehmend auch zum Beispiel im Netz geäußert?
Ja, aber die Bewegung nach rechts sehen wir ja auch in ganz Europa. Und die gibt es auch nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in der Bundesrepublik. Und ich habe so ein Gefühl, womit man im Moment die Westler am meisten provozieren kann, ist diese Rechtsbewegung. Vorher gingen ja die Protestwähler eher zur PDS-Linke und hatten da ihren Protest geäußert. Und jetzt kann man sozusagen, die Aufwallung ist am meisten, wenn man sich in diese rechte Bewegung einreiht. Also es ist, glaube ich, das, was am meisten provoziert und was aber auch in ganz Europa ein Problem ist.
Wenn wir es mal psychologisch fassen wollen, was ist das? Ist das Abarbeiten am Westen also ein Stellvertreterkrieg? Ist das eine Abnabelung von, ist das Vatermord? Was ist das?
Es ist, glaube ich, ein Ausdruck des Protestes aus der Zeit der Transformation und des noch nicht heimisch Seins in diesen neuen bundesdeutschen Strukturen.
Sie haben ja als Analytikerin einen ganz guten Überblick, wenn auch immer natürlich anhand von Einzelfällen, darüber, warum Menschen eben so geworden sind, wie sie geworden sind. Da spielen Ängste eine Rolle, außerdem ganz merkwürdige Gefühle wie Enttäuschung oder eben auch Scham. Sie haben versucht, solche Begriffe einzufädeln in diesen Diskurs, der ein solches Gewordensein zu erklären versucht. Was haben Sie erfahren? Was können Sie uns darüber sagen?
Ja, ich glaube, dass wenn man sich sozusagen versucht zu reflektieren über die Zeit, die man in der DDR gelebt hat, dann gab es natürlich immer auch Situationen, in denen man im Nachhinein Scham empfindet, weil man sich bestimmten Forderungen des Staates mehr gebeugt hat, als man vielleicht musste, weil man eben auch Angst hatte oder weil man sich keinen Ausweg sah aus diesem eingemauerten Leben. Und diese Scham, die macht man sich aber nur sehr selten bewusst. Und die liegt, glaube ich, unter diesen Protesten und Wütereien liegt eigentlich auch teilweise Scham, dass es einem nicht möglich war, sich teilweise anders zu verhalten. Und wenn man dazu kommt, die sich bewusster zu machen, muss man die auch nicht unbedingt in Wut umsetzen.
Das heißt, wenn jetzt dieses halbe Land bei Ihnen auf der Couch läge, Frau Simon, dann würden Sie erstmal versuchen anzuregen, einen Prozess der Selbstverständigung, und zwar mit sich selbst und dann vielleicht auch noch mit anderen Teilen dieser ostdeutschen Gesellschaft? Oder was würde man tun?
Ja, das ist ja immer ein ganz individueller Prozess. Und ich glaube, man kann auf keinen Fall ein halbes Land auf die Couch legen, sondern es ist wirklich ein individueller Prozess, wo man entweder noch über sich selber nachdenkt im Dialog mit jemand oder auch die Ostler untereinander noch mehr ins Gespräch kommen. Wie haben wir eigentlich in der DDR uns verhalten? Wie haben wir die DDR erlebt? Und was ziehen wir für Schlussfolgerungen, um in diesem neuen Land zu sein? Und da sind aber auch die Westdeutschen gefragt, denn die tun manchmal so, als ob sie nur beiseite stehen und zugucken. Aber sie waren ja jetzt die ganzen 30 Jahre dabei. Und sie haben ja
wohl.
Und sie haben auch die ganze Zeit auch bestimmte Sachen zugelassen. Diese Massenarbeitslosigkeit im Osten, das Wirken der Treuheit und so weiter, das wurde ja viel zu wenig kritisiert, auch von Westseite. Und von daher sind auch die Westdeutschen angefragt, wo wart ihr eigentlich in den 30 Jahren? Wie seht ihr diesen Prozess? Und habt ihr damit eigentlich nichts zu tun?
Treuhand ist ein ganz gutes Stichwort. Der Sänger von Kraftklub, Felix Kummer, der aus Chemnitz kommt, hat kürzlich gesagt, es sei jedenfalls nicht die Treuhand gewesen, die alle zu Nazis gemacht hat. Nicht alle Antworten für Wut und AfD-Erfolge seien in der verkackten Wende zu suchen. Und er hat weiter wörtlich gesagt, nur weil man sich heute missverstanden, schlecht behandelt und gegängelt fühlt, ist es doch nicht legitim, Rechtsradikale zu unterstützen.
Selbstverständlich nicht. Und ich finde auch, es geht auch nicht darum, die dauernd zu verstehen, sondern da muss man auch ganz deutliche Abgrenzung finden und zu sagen, wo man Inhalte absolut ablehnt, also rechtsradikale Inhalte. Und man kann auch wirklich nicht nur die Treuhand, das ist eine Seite, da gab es ja noch ganz andere Transformationsprozesse. Aber interessant ist, dass Sie das jetzt gerade sagen, wo ich anspreche, die Westdeutschen sollen auch mal gucken.
Ich habe jetzt das falsche Stichwort oder das richtige Stichwort zum falschen Argument benutzt. Ich entschuldige mich dafür. Wenn Sie sagen, man muss dann sich aber auch abgrenzen und nicht immer nur verstehen wollen. Wie kann es denn sein, dass nach 30 Jahren einer glückhaften Wiedervereinigung, einer im Prinzip doch auch Erfolgsgeschichte, die global gesehen zum Vorbild geworden ist für viele andere Völker, die sich geteilt fühlen, warum haben wir immer wieder so Schwierigkeiten miteinander? Sie haben ja zu Recht gesagt, es gehören immer zwei dazu, wie in einer Paartherapie, sage ich jetzt mal.
Ja.
Warum konnte diese Erfolgsgeschichte in etwas münden, was einer Dauerbeklagung gleichkommt?
Na, ich glaube, es ist eine Erfolgsgeschichte. Und man muss, glaube ich, dann auch den Blick weg von diesem Fokus AfD-Wähler nehmen. Also es sind 75% andere Wähler und auch im Westen andere Wähler. Also es wird auch sehr fokussiert im Moment auf das, was nicht so gut ist und was schwierig ist und was konflikthaft ist. Es wird nicht fokussiert auf das, was relativ einfach, gut und glückhaft auch ist. Ja? Also der Fokus wird jetzt im Moment, glaube ich, auch zu sehr auf dieses Konflikthafte gelegt und die andere Seite kommt zu wenig zur Sprache, glaube ich.
Wir sind ja hier in den Kulturfragen auch ein bisschen zuständig für das Historische und also die vielgenannten Narrative. Glauben Sie, dass man in 10 Jahren auf das Jahr 2019 zurückblickt und sagt, wir haben zu viel schlechte Geschichten gehört und zu wenig gute, zu wenig die Erfolgsgeschichten?
Das ist schwer zu sagen. Also was uns in 10 Jahren beschäftigt, wird auch vom Klima mitbestimmt. Es kann sein, dass genau das gesagt wird. Wir haben eigentlich zu wenig gefeiert, was gut war. Es kann auch sein, wir haben unsere Aufmerksamkeit sowieso zu sehr auf diese ost-westdeutschen Konflikte gelegt und überhaupt nicht gesehen, was in der Welt ist und dass im Grunde der Meeresspiegel die ganze Zeit steigt.
Und wäre das Ihre Empfehlung für jetzt mal heute, sich um den Meeresspiegel zu kümmern?
Auf jeden Fall. Morgen ist Fridays for Future.
Das war Annette Simon, Psychoanalytikerin und Psychotherapeutin in Ost-Berlin, zur Frage, wie tickt die Wende? Das Gespräch haben wir vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Hier folgt Kultur heute und am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.